Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Fliegen, auf die Schwerkraft pfeifen, abheben und einfach entschweben. Auf zu neuen Abenteuern und Ufern. Ein ganz, ganz alter Menschheitstraum. Und von den ersten Flugversuchen bis zum ganz alltäglichen Luftfahrtsverkehr, heutzutage war es wirklich ein weiter Weg. Wir gucken heute in der Sternzeit auf einen kleinen, kleinen Ausschnitt dieser langen Geschichte. Und zwar auf die Zeit der Zeppeline. Noch genauer gesagt, wir reden über die Unglücksfahrt der Hindenburg, also des Zeppelins, der am 6. Mai 1937 über der US-amerikanischen Stadt Lakehurst Feuer fing und abstürzte. 36 Menschen kamen damals ums Leben und knapp 80 Jahre später haben ein Kölner Kinderbuchautor und ein Illustrator diese Geschichte aus der Sicht von Werner Franz neu erzählt, des Kabinenjungen, der das Unglück damals überlebt hat. Mit dem Zeppelin nach New York, die Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz, so heißt das Buch deshalb. Und die beiden Macher, die sind jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen Thorwald Spangenberg und Stefan Martin Meyer.
Hallo.
Hallo.
Wie die beiden überhaupt auf die Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz gestoßen sind, wie sie recherchiert haben für ihr Buch, wie sie Bilder und Texte zusammengefügt haben und dann daraus ein Bilderbuch für Kinder und Jugendliche gemacht haben, davon erzählen sie uns heute in der Sternzeit. Leichter als Luft, ein Zeppelin-Buch hebt ab, so heißt die Sendung. Und natürlich geht es da auch um die Faszination Zeppelin, die Lust am Fliegen und die dunkle Zeit, in der das damals alles passiert ist. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und ich sage jetzt auch herzlich willkommen. Und bevor es so richtig losgeht, stellen die beiden sich kurz in unserem Sternzeit-Steckbrief vor. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Wie alt seid ihr?
34.
42.
Was macht ihr beruflich?
Illustrator.
Autor, Schriftsteller, Texter.
Was sind eure wichtigsten Hobbys?
Ukulele spielen.
Oh.
Lesen, kochen, essen.
Fliegt ihr gerne?
Fliegen ja, starten und landen nicht.
Oh, ich liebe es zu fliegen.
Was hat euch persönlich am Zeppelin fasziniert?
Ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Die Form, die Zeit, das Ding an sich.
Für mich war es die schiere Größe, 250 Meter Länge. Wahnsinn.
Stefan, Martin Meyer und Thorwald Spangenberg heute zu Gast in der Domradio Sternzeit. Leichter als Luft, ein Zeppelin-Buch hebt ab, denn die beiden haben das Buch mit dem Zeppelin nach New York, die Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz geschrieben, beziehungsweise gezeichnet, gemalt. Darüber müssen wir reden, ausführlich, und wir fangen am Anfang an mit der Idee, gleich als nächstes. Ein Luftschiff, ein Kabinenjunge, ein Bilderbuch. Luftschiff und Kabinenjunge, das klingt jetzt beides so ein ganz klein bisschen aus der Zeit gefallen. Trotzdem haben der Kinderbuchautor Stefan Martin Meyer und der Illustrator Thorwald Spangenberg sich genau diese Themen für ihr gemeinsames Buch ausgesucht. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Wie seid ihr auf die Zeppeline gestoßen?
Das fing damit an, dass ich mit einem Freund vor Urzeiten überlegt habe, wie kann man am stilvollsten dem Alltag entfliehen mit einem Zeppelin. Dann habe ich meine Diplomarbeit über Zeppeline gemacht und auf der letzten Seite kam der Werner Franz vor. Und da hat der Verlag gesagt, ist interessant. Und dann kam Stefan dazu.
Das ist ja ganz wichtig. Ohne Verlag gibt es kein Buch. Also das heißt, der Verlag ist sogar auf euch zugekommen in diesem Fall.
Ich war schon im Studium immer auf der Frankfurter Buchmesse und auch auf einer anderen Messe unterwegs, um einfach meine Illustrationen den Verlagen zu zeigen. Und der Verlag fand das, was ich gemacht habe, immer irgendwie. Und der Verlag fand das, was ich gemacht habe, immer irgendwie interessant. Und für das Buch war das, was ich gerade erzählt habe, dann der Anfang.
Und das heißt, du hattest in der Diplomarbeit auch schon Zeppeline gezeichnet?
Genau, da hatte ich auch schon Zeppeline gezeichnet. Da ging es um die goldene Zeit der Zeppeline. Also eben nicht Erster Weltkrieg, sondern Zeppeline als Luxusschiffe.
Das klingt irgendwie so verheißungsvoll, ne? Die goldene Zeit der Zeppeline. Und ich als Laien stelle mir jetzt vor, so ein Zeppelin kann man doch schnell mal hinmalen. Ist doch einfach so, ja, so eine Ellipse halt.
Naja, die sind ja, also ich habe es ja auch wirklich gemalt und die sind ja dann silbern und da wirklich die ganzen Lichtreflexe und auch die Form der Zeppeline hinzukriegen, das hat schon ein bisschen gebraucht. Die sehen eben ja auch nicht alle gleich aus.
Also es ist nicht so einfach, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man so einen schön dahin gezauberten Zeppelin sieht.
Nein, dann nicht, wenn man sich mit den Zeppelin so auseinandersetzt und zeigen will, das ist wirklich die Hindenburg oder das ist die Graf Zeppelin oder welches Luftschiff auch immer, weil dann will man ja zeigen, dass die auch unterschiedlich sind.
Und das heißt, Stefan, du bist wirklich sozusagen mit reingeholt worden ins Luftschiff.
Genau, Torwald hat mich ein bisschen später mit dazugeholt in das Projekt. Und ich habe dann ganz viel mit ihm zusammen an der Dramaturgie, am Storyboard gearbeitet im Vorfeld, bevor wir dann in die ganz konkrete Arbeit des Schreibens und Bilder illustrierens reingegangen sind. Weil man dann, wenn man einem Verlag das Projekt anbietet, schon eine sehr fundierte Geschichte, einen guten Rahmen haben muss, damit es dann auch funktioniert als Geschichte.
Und bis man dann auch einen Vertrag mit diesem Verlag unterzeichnen kann.
Genau, bis man dann einen Vertrag unterzeichnen kann, beziehungsweise zwei Verträge. Wir haben natürlich jeder unseren separaten Vertrag
Ja.
bekommen. Und genau, das ist dann erst die Folge, wenn der Verlag sagt, wow, stimmt, passt, so ist es rund.
Okay, als ihr den Vertrag dann in der Tasche hattet, das war bestimmt ein ziemlich großer Augenblick, aber gleichzeitig war es dann vielleicht auch der richtige Auftakt, ganz tief einzutauchen in Werner Franz' Geschichte und in die Geschichte der Zeppeline. Wie Stefan Martin Meyer und Torvald Spangenberg dann vorgegangen sind bei ihrer Recherche, das sagen sie uns gleich als nächstes hier in der Sternzeit. Leichter als Luft, ein Zeppelin-Buch hebt ab. Keine Fantasiegeschichte, sondern eine, die wirklich passiert ist. Stefan Martin Meyer und Torvald Spangenberg, die haben sich für ihr Buch mit dem Zeppelin nach New York die wahre Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz ausgesucht, der nämlich im Jahr 1937 den Absturz des Zeppelins Hindenburg über Lakehurst in New Jersey überlebt hat. Und wer eine reale Geschichte erzählen will, der muss sich natürlich erstmal jede Menge Fakten draufschaufeln. Informationen über Zeppeline, Infos über die Zeit und natürlich über den Protagonisten. Stefan Torwald, wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr erstmal alles gelesen, was euch zu diesem Thema in die Finger gekommen ist?
Es gibt erstmal so Standardliteratur, die man dann sich zu Gemüte führen kann. Wir hatten und haben Kontakt zum Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Und da war einfach schon, also das ist eine Bibliothek, in der es quasi alles gibt zu Zeppelin. Da haben wir uns dann helfen lassen, um schnell genug auch in die Richtung zu kommen, dass wir für das Buch auch haben recherchieren können.
Ich meine, du hattest ja auch schon ein gewisses Vorwissen aus der Diplomarbeit, ne?
Es gibt ein schönes Buch von 1937, das Wilhelm von Medem heißt er, glaube ich, damals mit dem Werner Franz, dem Kabinenjungen, geschrieben hat nach dem Absturz. Und das ist natürlich zeitgemäß sehr nationalsozialistisch verbrämt und ist ein kleines Büchlein, das in einer, ich weiß nicht, 40.000er, 50.000er Auflage oder noch viel höher damals verlegt worden ist. Und das Buch beschreibt sehr schön die Chronologie der Abläufe und des Geschehens und geht auf den Jungen sehr schön ein. Und wenn man da die ganzen nationalsozialistischen Elemente, der stolze Junge und die stolze deutsche Jugend, wenn man
Das
all diese
heißt,
Aspekte rausnimmt.
die haben damals natürlich versucht, den für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Das ist ja in vielen Bereichen so gewesen, dass man das versuchte zu instrumentalisieren. Und wenn man diese ganzen Aspekte rausnimmt und das reduziert auf die Geschichte, auf die Ereignisse, auf die Ereignisabfolge, bleibt eine sehr schöne Geschichte übrig, die wir als Basis genommen haben und darauf dann unsere ganzen Recherchen über Zeppeline, über die Zeit, über die Technik, auch über das weitere Leben an Bord aufgesattelt haben. Und da war dann wirklich das Zeppelin-Museum und vor allem das Zeppelin-Archiv. Sitzen alle in Friedrichshafen und haben alle miteinander zu tun. Zeppelin-Museum, Zeppelin-Archiv,
Warum
Zeppelin-Stiftung.
Friedrichshafen?
In Friedrichshafen, der Graf von Zeppelin kam vom Bodensee, hat, glaube ich, aber in Konstanz seinen Ursprung und am Bodensee in Friedrichshafen waren damals schon die Fabriken und die ganzen Einrichtungen, um die Zeppeline zu bauen.
Nochmal auf dieses Buch, was dann ja sozusagen ein Co-Autor mit dem Überlebenden Werner Franz geschrieben hat. Wie seid ihr darauf gestoßen? Gab es das dann auch in dem Zeppelin-Museum oder?
Das hatten wir vorher schon gefunden. Ich weiß nicht, Torwald, ob du es gefunden hattest oder wie wir es gefunden hatten.
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe da, glaube ich, irgendwie schon, bin da irgendwie drauf gestoßen, aber wirklich auch nur darauf, dass es das Buch gab und dann haben wir da zusammen uns das dann besorgt.
War das auch schon ein Buch mit Illustrationen?
Nein, das ist nur wirklich reiner Text mit Fotos aus der Zeit.
Und ja. Also wir haben das Zeppelin-Museum, das Zeppelin-Archiv erwähnt. Ganz wichtig auch die Zeppelin-Stiftung. Was hat es mit der auf sich und wie haben die euch geholfen?
Die Zeppelin-Stiftung ist grundsätzlich erstmal eine Institution aus der Zeit, die damals mit dem Zeppelin-Bau und Zeppelin-Betrieb beschäftigt waren. Und die nach dem Krieg, nachdem die Zeppeline nicht weiter gebaut und betrieben worden, in den Besitz der Stadt Friedrichshafen übergegangen ist und sich heute eigentlich nur noch in erster Linie um soziale Projekte kümmert, um kulturelle Projekte, das Zeppelin-Museum beispielsweise. Und sehr, sehr viele Bibliotheken in der Region werden von der Stiftung finanziert. Und wir haben die angesprochen und gefragt, ob die nicht Interesse haben, uns auch mit zu unterstützen. Und es gab eine längere Diskussion, aber letztendlich haben wir von denen auch finanzielle Unterstützung bekommen, was bei einem so rechercheaufwendigen Projekt durchaus gut ist.
Kann man sich vorstellen. Und was Thorwald Spangberg und Stefan Martin Meyer dann so alles bei ihren intensiven Zeppelin-Recherchen herausgefunden haben, daran lassen sie uns gleich ein bisschen genauer teilhaben. Dann sprechen wir über Graf von Zeppelin, die Technik der nach ihm benannten Luftschiffe und natürlich auch genauer über den Kabinenknaben Werner Franz. Bis gleich. Z wie Zeppelin. Beim Stichwort Zeppelin, da fallen den meisten von uns erstmal diese ellipsenförmigen, irgendwie ja so ein bisschen schwerfällig wirkenden Luftgefährte von Anno dazu mal ein. Benannt nach ihm Graf Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin. Und wer das war, das können uns jetzt Stefan Martin Meyer und Thorwald Spangenberg sagen. Die haben nämlich für ihr Zeppelin-Bilderbuch ganz genau nachgeforscht. Also warum ist der Zeppelin nach Graf von Zeppelin benannt?
Weil das eine bestimmte Form von Luftschiff war, die er wirklich ins Leben gerufen hat. Er hat irgendwann, er war schon relativ alt, als er damit begonnen hat. Er hat irgendwann einen Vortrag über die Möglichkeit, so zu fliegen oder zu fahren, heißt es ja korrekt, gehört und hat dann irgendwann das erste Luftschiff LZ1 gebaut und seither ein Starrluftschiff. Also ein Konstrukt und da sind dann die Gasballone drin, holzschnittartig gesagt. Und LZ1 hob dann vom Bodensee ab und war der erste Zeppelin, Luftschiff Zeppelin 1.
Wir müssen da ein paar Sachen nochmal klären. Erstmal nochmal zurück zu dem Grafen. Was war denn das für ein Typ, so ein reicher Adliger, der sich da so seine Spleens erfüllen konnte, oder?
Er war, wenn ich das richtig erinnere, General und hatte eine militärische Laufbahn hinter sich gehabt. Und als er sich dann zur Ruhe gesetzt hat und viel Geld im Hintergrund hatte, aus familiärem Hintergrund, hat er seinen Traum vom Fliegen, wie Thorwald vorhin schon sagte, dann verwirklicht und diese Zeppeline, diese Luftschiffe konstruiert. Über viele, viele Jahre hinweg hat er immer wieder gebaut, 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 weiter geforscht und konstruiert. Und die Dinger sind relativ regelmäßig runtergekommen wieder.
Genau, da fällt mir nämlich ein, dass ich gelesen habe, dass Graf von Zeppelins Weg nicht immer nur so von Erfolg gekrönt war, sondern dass es so eine ganze Serie von Unfällen gegeben hat und deshalb hieß er dann im Volksmund nur noch der Narr vom Bodensee.
Ja, die Dinger sind halt immer gut runtergekommen. Es gibt, ich glaube, über ganz Deutschland verteilt, wie so Zeppelinsteine, wo dann irgendwie Gedenksteine sind für, hier ist dann ein Zeppelin abgestürzt und verbrannt. Davon gibt es relativ viele. Der große Umbruch war für ihn, ich glaube 1908, der LZ4, das Luftschiff Zeppelin 4, abstürzte und das ziemlich viele Menschen mitbekamen und daraufhin eine riesige Sammlung aus dem Volk heraus, aus der Bevölkerung heraus, eine Sammlung an Geld stattfand. Mehrere Millionen Mark sind damals zusammengekommen und dieses Geld ist die Grundlage gewesen für die Einrichtung, für die Gründung der Zeppelin GmbH und der Zeppelin Stiftung, die dann die Zeppeline gebaut und betrieben haben. damals.
Eins müssen wir auch noch klären, es ist zwar schon immer gefallen jetzt, dieses Wort Luftschiff. Also das war kein Flugzeug, so wie wir das heute kennen, sondern es war ein Schiff. Und ihr sagt auch immer, der Zeppelin fliegt nicht, sondern der fährt. Was genau ist da der Unterschied?
Fliegen bedeutet wie beim Flugzeug, dass der Auftrieb zum in der Luft bleiben verwendet wird. Und in einem Luftschiff, da ist Helium oder Wasserstoff. Das macht das Luftschiff leichter als die Luft, also leichter als Luft. Und dieses leichter als etwas sein, bei einem Schiff wäre es leichter als Wasser. Dazu sagt man fahren.
Okay. Leichter als Luft, so heißt unsere Sendung ja. Also waren die Zeppelin tatsächlich leichter als Luft?
Ja, wenn man sie losgelassen hat, sind sie einfach nach oben geschwebt.
Man musste sie festhalten, damit sie nicht hochstiegen. Und es waren viele Leute, die sie festhalten mussten. An den Landeplätzen waren es bis zu 250 Männer an Bodenpersonal, die an Tauen und an Seilen das Luftschiff festhalten mussten.
Wenn man sich das so vorstellt, eine ziemlich skurrile Szenerie eigentlich, ne?
Absolut, weil im Luftschiff waren 50 bis 70 Leute an Passagieren, 50, 60 Mann Besatzung und man brauchte an Bodenpersonal, wie gesagt, 250 Leute. Das war ein irrer Aufwand, ein Luftschiff landen oder starten zu lassen.
Und auf jeden Fall sorgte das auch immer für irre viel Öffentlichkeit, kann man sich mal vorstellen, dass dann solche Dinge einfach losgeflogen, hätte ich beinahe wieder gesagt, losgefahren sind. Aber lasst uns jetzt mal auf die Hindenburg kommen. Das war, wenn ich es richtig gelesen habe, damals der weltweit größte Zeppelin. Und der hatte seine Jungfernfahrt im März 1936. Das war ja dann damals sicher ein Riesenereignis, oder?
Es gab vor der Hindenburg schon das Luftschiff Graf Zeppelin.
Benannt nach?
Nach dem Grafen Zeppelin, ja. Genau. Und dieses Luftschiff hat schon regelmäßig Fahrten nach Südamerika bedient und ist sogar auch einmal um die ganze Welt rumgefahren, hat eine Weltfahrt gemacht Ende der 20er Jahre. Und erst mit der Hindenburg konnten wirklich viele Passagiere mitfahren.
Heißt, wie viele?
In der Anfangszeit waren es 50 Passagiere, die mitkommen konnten. Und in der Winterpause 1936/37 ist das Luftschiff umgebaut worden, erweitert worden um 25 weitere oder 26 weitere Schlafplätze in den Kabinen, sodass dann etwa 75, 76 Menschen als Passagiere mitfahren konnten.
Wisst ihr, was das für Leute waren? Wahrscheinlich Menschen mit ordentlich Geld in der Tasche, oder?
Das war teuer.
Das war teuer, ja. Das war, auf die heutige Zeit übersetzt, war das so teuer wie ein Mittelklassewagen oder wie ein teures Auto.
Aber nicht so teuer wie zum Beispiel zum Mond zu fliegen oder so?
Nein, das nicht. Also heute sind es ja wirklich die absoluten Super-Duper-Milliardäre, die zum Mond fliegen können. Und damals war es einfach ein großer Luxus.
Wir müssen nochmal kurz auch über die Zeit sprechen, in der das alles stattgefunden hat. 1936, also das Jahr, als die Hindenburg dann wirklich abgehoben ist, da waren die Nazis schon seit 3 Jahren an der Macht. Warum haben die das gute Stück dann nicht Hitler oder wenigstens Göring oder Goebbels oder so genannt, sondern ausgerechnet Hindenburg?
Hitler hat von Anfang an befürchtet, dass dieses Luftschiff eventuell irgendwann mal ein Unglück erleben könnte, abstürzen könnte.
Wegen der Erfahrung, die man schon hatte.
Weil ja nun vorher einige Luftschiffe abgestürzt waren. Und soweit ich das weiß, hatte er die Angst davor, dass international in der Presse steht, Hitler abgestürzt. so wie es dann ja nachher hieß, Hindenburg abgestürzt. Und das hätte eine politische Sprengkraft gehabt, eine solche Schlagzeile.
Deshalb also Hindenburg und Hindenburg, der arme Kerl, hatte nichts dagegen.
Offenbar nicht. Ich weiß es nicht.
So viel vielleicht erstmal zum 1x1 der Zeppeline. Und weil es in Stefan Martin Meyers und Torvald Spangenbergs Buch ja um den Absturz der Hindenburg ging, klären wir gleich erstmal ein paar historische Fakten rund um diesen wirklich spektakulären Absturz.
It's starting to rain again. The rain had cracked up a little bit. the back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It's worse than the flash. Get it started. It's rising terrible. Oh, my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the morning fast, and all the folks between us. This is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers.
Historische Aufnahmen vom Absturz der Hindenburg am 6. Mai des Jahres 1937 und die Frage an Stefan Martin Meyer und Torvald Spangenberg, Autor bzw. Illustrator des Buchs mit dem Zeppelin nach New York. Was hören wir da genau?
Das ist eine Aufnahme, die Herb Morrison damals bei der Landung der Hindenburg am, was war das, 6. Mai 1937 gemacht hat, von der man heute glaubt, dass sie als Live-Sendung um die Welt ging, was aber nicht stimmt. Er hat quasi eine Probeaufnahme auf Schallplatte gemacht, um mal zu gucken, wie solche Aufnahmen funktionieren. Heute, wenn man diese Originalaufnahme hört, in der er die Ankunft der Hindenburg beschreibt, die Explosion, man hört, wenn man genau hinhört, sogar auch die Explosion im Hintergrund, seine überschlagende Stimme und sein totales Entsetzen darüber, was da gerade passiert. Wenn man sich das heute anhört, ist es meistens unterlegt mit einer Filmaufnahme, die parallel dazu stattfand, aber ursprünglich nicht daran gekoppelt war. Also das ist erst später, sind Tonaufnahme und Filmaufnahmen übereinander gelegt worden. Mhm.
Aber auf jeden Fall vermittelt diese Aufnahme so einen Eindruck davon, was das damals bedeutet hat, dieses Unglück, denke ich, oder?
Ja, das war eine der ersten Katastrophen, die medial so zu hören und dann auch später zu sehen war in den Wochenschauen. Das war ja damals noch üblich, dann die Wochenschau im Kino zu haben. Und es gab vorher auch diverse Zeppelin-Unglücke, die sicherlich ähnlich schrecklich waren, aber die waren nicht in den Wochenschauen zu sehen.
Das heißt, es war wirklich ein Riesenschock damals. Also das weltgrößte Luftschiff der Zeit geht in Flammen auf, stürzt ab. Was war denn eigentlich die Ursache? Was wissen wir darüber heute?
Es gab viele Spekulationen darüber, was die Ursache waren. Eine Bombe an Bord, Attentate gegen ein deutsches Luftschiff. Das ist heute eigentlich alles in den Bereich der Legenden zurückgeschoben. Man geht heute davon aus, dass sich die Zeppelin-Haut, die mit einer Aluminiumfarbe bestrichen war, elektrostatisch aufgeladen hat durch ein Gewitter, das in der Nähe war. Weswegen der Zeppelin auch einen großen Umweg fliegen musste. Und dann gleichzeitig durch schnelle Wendungen des Zeppelins kurz vor der Landung ist wahrscheinlich ein Stahlseil gerissen im Inneren des Zeppelins und hat eine der Gaszellen angerissen, sodass Wasserstoff austreten konnte. Und als dann die Landetaue runtergelassen wurden, die vermutlich nass waren, hat es eine elektrostatische Entladung gegeben, was dazu geführt hat, dass dieses aufgeladene Luftschiff durch diese Entladung einen Funken an der Oberfläche gebildet hat. Und dann ist durch diesen Funken einfach der Wasserstoff explodiert.
Und dann ging das Ganze eben in Flammen auf, so wie man das auf den historischen Aufnahmen ja auch sieht. Das war ein Schock, nicht nur für die Deutschen, sondern wirklich auch für die Staatengemeinschaft damals. Es ist mit viel Beachtung beschenkt worden. Was hat dieser Absturz bedeutet für die weitere Entwicklung der Luftfahrt?
Das Ende der Zeppelin-Luftfahrt. Es gab noch ein weiteres Luftschiff, was aber dann kein Passagierluftschiff so mehr war, die Graf Zeppelin II. Und dann wurden die Luftschiffhangare gesprengt in Deutschland, die in der Hangar in Rio de Janeiro, eins der Ziele, und der Hangar in Lakehurst, die stehen noch. Aber es war im Grunde das Ende der Zeppelin-Fahrt.
Weil man gesagt hat, das ist zu riskant, das hat so keinen Sinn, es funktioniert nicht. Oder hat es auch was damit zu tun, dass Deutschland dann ja sich in diesen Weltkrieg gestürzt hat und andere Ziele hatte?
Es ist im Grunde eine Mischung aus beidem. Die Hindenburg war schon ausgelegt darauf, dass sie eigentlich mit Helium fahren sollte, also von Helium aufgetrieben werden sollte und nicht mehr mit dem viel zu gefährlichen Wasserstoff. Helium war nur damals einfach für die deutsche Luftfahrt nicht zu bekommen. Es gab es fast ausschließlich in den USA und die USA haben festgestellt, dass Helium unter Umständen kriegswichtig sein könnte und haben einen generellen Ausfuhrstopp für Helium beschlossen. Das Handelsembargo gegen Deutschland kam erst später. Das heißt, in Deutschland hat man, wo die Zeppeline vorangetrieben wurden, die Entwicklung vorangetrieben wurde, hat man es traute sich keiner mehr, an Bord eines solchen Luftschiffs zu gehen, nachdem man die Bilder gesehen hatte.
Zurück zum 6. Mai 1937. Damals hat ja einer den Untergang der Hindenburg überlebt, nämlich der Kabinenjunge Werner Franz, euer Titelheld. War er der einzige Überlebende?
Nein, zwei Drittel der Menschen haben überlebt. Also es waren um die 90 Menschen da und ein Drittel hat es nicht überlebt. Der Rest hat es geschafft, irgendwie rauszukommen, rauszuspringen. Da war der Wasserstoff von Vorteil. Dadurch, dass das Schiff mit Wasserstoff fuhr, ist der Wasserstoff, weil der so leicht ist, bei der Explosion nach oben weg gedriftet und man konnte dann unten rausspringen. Die Menschen, die Passagiere standen im Passagierraum und sobald der Boden nah genug war, sind sie rausgesprungen.
Und wer er war, dieser Werner Franz, und wie er dann damit fertig geworden ist, dass er den Absturz der Hindenburg miterlebt, ihn überlebt hat, darüber sprechen wir gleich weiter mit unseren beiden Zeppelin-Buchmachern. Zur vollen Stunde hören wir aber erstmal das Wort, das sie uns mitgebracht haben. Und bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit eurem ersten Musikwunsch. Was ist das?
Ich wünsche mir von der Band Live The Beauty of Grey ein relativ altes Stück, schon, ich glaube, über 20 Jahre, was mich seit vielen Jahren begleitet.
Und das hören wir jetzt zusammen.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Es ist besser, etwas zu erschaffen, als es zu besitzen.
Weiter mit mir am Mikrofon Hilde Regeniter und weiter mit Stefan Martin Meyer und Torwald Spangenberg als Studiogäste. Und das Wort, das wir gerade gehört haben, das haben Sie mitgebracht. Was war das für ein Text, Torwald, und warum ist der wichtig für euch?
Das ist ein Zitat von einem Comiczeichner, einem chinesischen Comiczeichner. Ich weiß gerade nur seinen europäisierten Namen, Benjamin. Es hat insofern ein bisschen was mit den Zeppelin zu tun, weil auch Graf Zeppelin etwas erschaffen hat, auch mit dem Risiko, dass er pleite gegangen ist, aber es hat geklappt.
Torwald Spangenberg und Stefan Martin Meyer, die bleiben noch ein bisschen hier bei uns in der Domradio Sternzeit, um uns von Inhalt und Entstehung ihres Zeppelin-Buchs mit dem Zeppelin nach New York, die Geschichte des Pagenjungen, nein, Kabinenjunge heißt er, ne? Des Kabinenjungen Werner Franz zu erzählen. Und gleich als nächstes, da kümmern wir uns ein bisschen genauer um eben diesen Kabinenjungen, also um den Protagonisten im Buch. Und die Hauptfigur in diesem Zeppelin-Buch von Stefan Martin Meyer und Torwald Spangenberg ist er, Werner Franz. Gestorben ist er vor gar nicht so langer Zeit. Im Sommer 2014 war das. Mit 92 Jahren, als letzter Überlebender der Hindenburg-Katastrophe. Stefan, Torwald, wo habt ihr eure Informationen über diesen Werner Franz her? Mit ihm persönlich reden, das ging ja leider nicht. Ich habe schon gesagt, es gab dieses eine Buch, wo er praktisch als Co-Autor aufgetreten ist, ne?
Ja, also in dem Buch wurde er interviewt und hat dort einfach dann von dem Absturz erzählt, wie er das erlebt hat. Wir haben relativ wenig Informationen noch drumherum gefunden und was natürlich für mich auch wichtig war Bilder von ihm zu finden. Auch das war gar nicht so leicht, da gibt es gar nicht so viel.
Vielleicht eine Frage, also dieser Werner Franz war damals erst 14 Jahre und musste schon arbeiten. War das in der Zeit normal?
Das war relativ üblich, denke ich, in der Zeit, dass nach der Volksschule man von der Schule abging und dann ins Arbeitsleben reingeworfen wurde, mit 14, 15 Ausbildung begann. Sein Bruder hatte das auch schon gemacht, als, was war er, Page, Kellner?
Kellner.
Kellner in einem Hotel. Und Werner Franz hätte gerne eine technische Ausbildung gemacht. Und dann kam das quasi überraschend, kam dieses Angebot, die Anfrage auf ihn zu, ob er sich vorstellen könnte, als Kabinenjunge auf der Hindenburg zu arbeiten. Mhm. Ich finde es heute auch sehr mutig, mit 14 zu beschließen, ich steige auf so ein Luftschiff und bin dann auch immer wieder ganz regelmäßig 14 Tage oder eine Woche oder länger weg von zu Hause.
Mhm. Das ist das eine, auf der anderen Seite natürlich Abenteuerlust. Ne? Ich meine, wer konnte damals schon mal eben nach Rio de Janeiro fliegen oder so, ne?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Reisen, so wie wir das heute kennen, war natürlich überhaupt noch gar nicht vorstellbar. Reisen konnte man, wenn man relativ gut betucht war oder wenn man so einen Job hat.
Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich hätte die Wahl gehabt zwischen irgendwie Fabrikarbeiter oder Kabinenjunge in so einem Luftschiff, dann weiß ich ganz klar, was ich genommen hätte. Ich hätte es wie Werner Franz gemacht.
Auf jeden Fall. Also was noch dazu kommt, ist, dass er wohl vom Charakter her einfach sehr gerade raus, sehr mutig war. Er war ziemlich klein von der Statur her. Das hat wohl dann auch der Kapitän Pruss, das ist der Kapitän von der Hindenburg, auch gesagt. Du bist zwar recht schmächtig, aber wir können uns das gut vorstellen, einfach so von deiner Art.
Werner Franz hat dann als Kabinenjunge angeheuert. Ich hatte ja schon immer Probleme, dieses Wort überhaupt richtig zusammenzukriegen. Was hatte so ein Kabinenjunge denn alles zu tun?
Es gab zwei Hauptbereiche. Zum einen, wie der Name schon sagt, Kabinenjunge. Er hat sich um die Kabinen der Offiziere gekümmert. Also sauber machen, Betten machen, Ordnung machen etc. Und er hat in der Küche gearbeitet. Im Grunde als Spüler. Er hat das gesamte Geschirr und die Töpfe etc. gespült. Er hat aber auch die Offiziere und den Kapitän bedient in der Offiziersmesse und zumindest in der Mannschaftsmesse auch für Ordnung gesorgt.
In der Offiziersmesse?
Das ist der Raum, in dem die Offiziere gegessen haben und sich aufhalten konnten.
Keine katholische Messe für Offiziere an Bord.
Genau, es gab zwei separate Räume neben der Küche, rechts und links von der Küche. Einmal für die Offiziere und den Kapitän und auf der anderen Seite für die einfachere Mannschaft, wo Essen serviert wurde, wo sie aber auch Karten gespielt haben, sich aufgehalten haben.
Und der Werner hatte dann bestimmt so eine fesche Uniform als Kabinenjunge, oder?
Ja, er hatte eine Uniform, die Uniformen waren alle eigentlich sehr ähnlich und die waren blau. Es hatte, wenn du sagst Pagenjunge, es hatte etwas von einem Pagen, so kann man sich das einfach vom Aussehen her vorstellen. Das war halt schon auch mal ein guter Stoff. Also es hat durchaus auch was hergemacht. Ja, es war auch wichtig.
Wisst ihr, wie oft der Werner, jetzt versagt mir die Stimme, wisst ihr, wie oft der Werner schon unterwegs war, bevor er dann auf die Unglücksfahrt gekommen ist sozusagen?
Also er war auf der Route zwischen Frankfurt und Rio de Janeiro. Das ist die Route, die im Winter befahren wurde, weil im Winter die Nordatlantikroute nach New York nicht, das Wetter war einfach zu unsicher, die war nicht befahrbar. Er ist nach Rio, ich glaube, dreimal gefahren.
Das war so ein bisschen, das ist so eine Art Einstellungskriterium. Wenn du dreimal mitfährst und dich gut beträgst, dann bist du Teil der Mannschaft.
Mhm. Also das war jetzt praktisch die erste als regulär angestellter Kabinenjunge, die Unglücksfahrt.
Da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen unserem Buch und der Realität, dass es in dem Buch heißt, wenn du einmal mitfährst und dich da gut beträgst, dann bist du Teil der Mannschaft.
Ihr wolltet das so ein bisschen komprimieren.
Wir mussten es komprimieren, ja.
Kommen wir zum Moment des Unglücks. Die Hindenburg steht in Flammen, 36 Menschen sterben, aber Werner Franz, der 14-Jährige, kommt lebend heraus. Wie hat er das überhaupt geschafft, aus diesem Feuerinferno rauszukommen?
Sein großes Glück war, dass er nicht wie der Rest der Mannschaft damit beschäftigt war, unten auf dem Kielgang hin und her zu laufen, um Gewichtsverlagerungen mit zu bewirken, sondern in der Küche stand und gespült hat noch und durch den Ruck der Explosion rausgegangen ist aus der Küche und kurz darauf von einem riesigen Wasserkanister überspült wurde. Also der Wasserkanister kippte aus und er war klatschnass. Dementsprechend konnte ihm die Hitze nicht so wahnsinnig viel an, nicht so ganz so viel antun. Und er hat dann in der Außenhöhle kurz unter sich eine Ladeklappe, eine Ladeluke entdeckt und die durchgetreten, durchgetrampelt, rausgeguckt und hat erst gesehen, es ist, das Luftschiff ist noch zu weit vom Boden weg. Und hat noch tatsächlich noch einen Moment gewartet, bis das Luftschiff runtergesackt ist und in einer Höhe, von der er abgeschätzt hat, das kann ich jetzt überleben, ist er rausgesprungen und sofort wieder aufgestanden und weggelaufen. Wobei man sagen muss, dass zwischen dem Moment des ersten Funkens und dem Aufprall des Luftschiffes 32 Sekunden gelegen haben. Das nicht ist extrem viel. Kurz. Mhm. Und in dieser Zeit haben auch die Menschen, die anderen Passagiere, die es überlebt haben und rausgesprungen sind aus den Passagierräumen, die Entscheidung getroffen, wir springen. Mhm. Nur das war die Möglichkeit zum Überleben.
Aber das war dann im Grunde eine Verkettung glücklicher Zufälle und dann aber auch kluges Handeln von Werner.
Genau, so würde ich sagen.
Er ist dann weggerannt. Was ist dann weiter mit ihm passiert? Was wisst ihr darüber?
Er ist rausgesprungen, hat den Luftschiff-Hangar entdeckt, ist darauf zugerannt. Das steht in dem Buch, auf das wir uns berufen, so nicht drin. Aber er hat dann einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, wurde von einem Obersteward dann sehr angehalten, dass er nicht zusammenbrechen soll, sondern mithelfen soll. Es gab aber nicht mehr viel zu tun. Das Ganze war ja im Grunde schon vorbei und ist dann auch zum Hangar gebracht worden, wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ärztlich angeguckt worden, dass alles mit ihm in Ordnung ist. Und die Tage darauf hat er dann bei einem amerikanischen Captain gelebt und es wurden den Luftschiffern neue Kleidung gekauft, bis sie dann von New York nach Bremerhaven und er dann weiter nach Frankfurt zurückgefahren sind.
Mit dem Schiff dann allerdings.
Genau, mit dem Schiff.
Dann auf dem Luftschiff sind sie nicht mehr gestiegen danach.
Genau.
Das ist ja sicher ein einschneidendes, traumatisierendes Erlebnis gewesen. Wie hat Werner denn sein Leben danach weitergeführt? Was wisst ihr darüber?
Also wir wissen, dass er danach eine Ausbildung als Fernmeldetechniker gemacht hat, also durchaus dann den Weg beschritten hat, den er ursprünglich ja auch gehen wollte, einen technischen Beruf zu ergreifen. Er hat sehr viel im Bereich Eislaufen und Rollschuhfahren gearbeitet, also ehrenamtlich und hat Jugendliche da trainiert. Und er ist dann vor 2 Jahren, 2014, gestorben. Und wir hätten ihn natürlich wahnsinnig gerne noch getroffen, was dann vermutlich aus gesundheitlichen Gründen seinerseits nicht mehr ging.
Mhm. Er hat auf jeden Fall den Zweiten Weltkrieg überlebt. Ihr habt das ja eben schon erzählt. Die Nazis haben durchaus versucht, seine Geschichte für ihre Zwecke einzuspannen. Wisst ihr noch, wurde er auch eingezogen oder wie war das dann?
Darüber wissen wir tatsächlich nicht so richtig viel.
Im Vorfeld von diesem Buch hat der Verlag ein bisschen recherchiert, ob Werner da irgendwelche Dreck am Stecken hat, hatte er nicht. Das ist das Einzige, was ich noch weiß.
Er hat ja mit diesem Mann, der das Buch dann geschrieben hat, offensichtlich gesprochen, ein ausführliches Interview gegeben. Hat er dann nochmal öffentlich über seine Erlebnisse von damals geredet? Wisst ihr das?
Als alter Mann. Also es gibt Dokumentationen, wo er dann davon erzählt, sowohl in deutschen Medien als auch in englischen, amerikanischen Medien.
Und seine Frau hat erzählt, dass es ihn Zeit seines Lebens immer wieder beschäftigt hat. Also dieser Schreckmoment, dieser Schock, dieses Trauma hat ihn Zeit seines Lebens beschäftigt.
Stefan Martin Meyer und Torvald Spangenberg gleich noch weiter zu Gast in der Domradio Sternzeit. Und dann fragen wir Sie, wie Sie es eigentlich geschafft haben, in die Perspektive dieses damals 14-jährigen Kabinenjungen zu schlüpfen. Bevor wir dazu kommen, aber Zeit für den zweiten Musikwunsch. Was ist das?
Das ist Liquid Lunch.
Nee, stimmt gar nicht.
Stimmt gar nicht.
Nein, das andere.
Ach so, das ist nochmal wieder ein Musikwunsch von mir. An Mai Kantereit, oft gefragt, eine Kölner Band, die gerade viel gespielt wird mit einem faszinierenden Sänger aufgrund einer faszinierenden Stimme.
Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen, ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch.
Kindern und Jugendlichen eine Geschichte erzählen, die vor fast 80 Jahren passiert ist. Ich würde mal denken, gar nicht so einfach. Aber Stefan Martin Meyer und Torvald Spangenberg, die haben genau das getan. Die haben sich an die Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz gemacht, der 1937 den Absturz des Zeppelins Hindenburg überlebt haben. Stefan hat den Text geschrieben, Torvald die Bilder gemalt, gezeichnet. Für Kinder, Jugendliche, welchen Alters genau?
Ab 8.
Ab 8, also das sind ja dann noch
bis
so
120.
Genau. Ab 8 heißt, es sind noch Grundschüler. Wie habt ihr versucht, diesen Stoff altersgerecht rüberzubringen?
Der Vorteil für uns war, dass wir auf diese Figur gestoßen sind, den Werner Franz als und ein 14-jähriger Junge bietet sich unheimlich gut an, um ein Kinderbuch daraus zu machen, weil in Kinderbüchern geht man davon aus, dass die Protagonisten der Geschichten immer so mindestens 2 Jahre oder ungefähr 2 Jahre älter sind als das Zielpublikum.
Warum? Damit die so ein bisschen so ein Vorbild?
Kinder in dem Alter gucken eher nach oben.
Mhm. Die Älteren sind immer die
Cooleren. Die Älteren sind immer die Cooleren, sind immer die, denen man nacheifert, auf die man guckt. Weniger auf die Jüngeren, die im Grunde ja das alles erst erleben und die Erfahrungen machen, die man selbst schon hinter sich hat.
Ihr habt euch da eine Rahmenhandlung ausgedacht für Werners Geschichte. Der Urenkel, wenn ich das jetzt richtig nachgerechnet habe, des Kabinenjungen, der findet auf dem Dachboden eine alte Mütze.
Genau. Die Rahmenhandlung, das ist etwas, was Stefan eingefallen ist. Und diese Mütze stammt eigentlich aus dem Museum. Und die, so wie ich sie gemalt habe oder gezeichnet habe, wirkte sie recht klein. Und wir kamen dann darauf, ja, das wird wohl einfach die Mütze von Werner gewesen sein. Und so war dann die Rahmenhandlung geboren.
Das Ganze ist ja erstmal Werners Geschichte. Die steht im Mittelpunkt, aber sie ist angereichert mit verschiedenen Hintergrundinformationen. Warum sind solche Informationen so wichtig?
Diese Informationen sind insofern wichtig, als dass ich es persönlich wahnsinnig spannend finde, erstmal sich mit einem Zeppelin auseinanderzusetzen und zu fragen, wie funktioniert der, wie kriegt er den Auftrieb, wie ist die ganze Technik aufgebaut, wo ist eigentlich, das war ja auch alles für mich neu, wo sind in der Hindenburg die Passagiere untergebracht gewesen, wie war das mit der Mannschaft, wo hat die geschlafen, gab es eine Küche, all diese Dinge fand ich persönlich erstmal oder fanden wir persönlich sehr spannend. Und wir stellen jetzt fest in den ersten Reaktionen, die wir bekommen auf das Buch, dass Kinder unglaublich abfahren auf diese Mischung einer erzählten Geschichte, die untermalt ist und immer wieder illustriert wird quasi von technischen Details.
Da gibt es zum Beispiel den Kasten, das ist jetzt kein technisches Detail, das ist ein zeitgeschichtliches Detail, Wirtschaftskrise und Nationalsozialismus, ein Riesenthema natürlich, für Kinder ab 8 Jahren in wenigen Zeichen zusammengefasst. Da habe ich gedacht, oha, wie habt ihr das hingekriegt?
Oh, das ist der Kasten, dieser Textkasten ist sicherlich der Text, der am häufigsten überarbeitet worden ist von uns, immer wieder hin und her gegangen ist. Unter anderem auch deswegen, weil wir mit dem Verlag eine lange Diskussion darüber geführt haben, inwieweit wir dieses Thema einbringen und einbringen wollen. Das Hauptargument für uns war immer, dass hinten auf den Seitenrudern des Luftschiffs 9 Meter große Hakenkreuze drauf waren und wir hätten auf keinen Fall so tun können, als wären die nicht da gewesen. Wir mussten auf die Zeitgeschichte eingehen und haben uns dann entschieden, diesen Text relativ an den Anfang des Buches zu stellen, um eine Einordnung für Kinder in dem Alter zu schaffen und auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus zu schaffen, ohne allerdings dieses Thema ins Zentrum zu stellen, weil das nicht das zentrale Thema des Buches ist.
Ihr habt eine Kooperation gemacht, Autor, Illustrator. Wie muss man sich das vorstellen? Oder vielleicht frage ich anders. Was ist zuerst da, der Text oder das Bild?
In unserem Fall war das Konzept zuerst da. Wir hatten die Idee, das Konzept. Dann war, würde ich sagen, der Text da. Und daraufhin habe ich dann mit den Illustrationen reagiert. Wobei es war irgendwie gleichzeitig. Es war gleichzeitig.
Ich wollte dich als nächstes fragen oder euch fragen, ob die Bilder in erster Linie Illustrationen des Textes sind oder ob sie dann noch eigenständige Informationen auch liefern, ein Eigenleben führen.
Sie führen auch ein Eigenleben. Sie basieren natürlich auf dem Text, aber sie zeigen ja auch zusätzliche Dinge. Wie auf einer der letzten Seiten sieht man nochmal dann auch den Frankfurter Hauptbahnhof im Jahre 1937. Man sieht die schon angesprochenen Hakenkreuze.
Da muss ich nochmal ganz kurz nachhaken. Da hat der Verlag gesagt, ach, muss das jetzt sein, diese Hakenkreuzfahnen, oder wie war das?
Ja, es war eine Diskussion, ja nicht nur, ob wir im Text auf diese Zeit eingehen, sondern auch in den Bildern. Genau dort, wo der Kasten vorkommt, Wirtschaftskrise und Nationalsozialismus, darüber ist ein Bild, was Werner und ein Freund von ihm zeigt in Frankfurt 1936. Und dort kommen keine Hakenkreuzfahnen vor. Es ist vielleicht einfach ein normaler Tag, wo nicht geflaggt war. Aber da, wo es notwendig war, wo es Teil der ganzen Geschichte war, da kamen die Hakenkreuze vor.
Zigarrenförmig, so sieht ein Zeppelin aus, und lauter zigarrenförmige Zeppeline, die bevölkern die Seiten des Buchs mit dem Zeppelin nach New York, die Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz. Den Text dazu, den hat Stefan Martin Meyer geschrieben, die Bilder dazu, die hat Torwald Spangenberg gemalt. Oder Torwald, müsste ich besser sagen, gezeichnet.
Es ist ein bisschen so eine Mischtechnik. Also ich habe es gezeichnet und dann koloriert. Also ja, man sieht immer noch im Grunde die Zeichnung. Malen ist dann wirklich so, wie man sich es vorstellt, an der Staffelei und dann Farbschichten übereinander setzen.
Jetzt muss ich mal so ein bisschen blöd nachfragen, wie müssen wir uns das heute überhaupt vorstellen? Wie hast du diese Zeichnungen, die dann koloriert worden sind, bearbeitet? Machst du das am Computer oder eben? Ich meine, du hast gerade schon Staffelei gesagt eigentlich. Hast du mir da schon einen Hinweis gegeben, ne?
Ich habe es erst zum Schluss im Computer ein bisschen bearbeitet, um natürlich dann die Daten dem Verlag schicken zu können. Ich habe Aquarellpapier gehabt, nachdem dann das Storyboard fertig war, die Vorzeichnungen drauf gezeichnet. Und anhand der Vorzeichnungen hat der Verlag einfach dann nochmal gesagt, ja, hier könnte was anders, hier könnte das so. Und dann habe ich das Ganze farbig gemacht. Das ist im Grunde der Schritt. Und mit Aquarellfarben, mit Gouache-Farben, das sind Deckfarben, kann man im Grunde sagen.
Und die kann man miteinander mischen sozusagen?
Die kann man ohne weiteres miteinander mischen, genau.
Und die Zeichnung, womit hast du die gemacht, richtig?
Also es gibt ja einmal die Bleistiftzeichnung, die Schwarz-Weiß-Zeichnung, ganz klassisch eben auch auf diesem Aquarellpapier mit Bleistift, und dann die Computerzeichnungen, die sind dann rein in einem Computerprogramm entstanden. Und genau.
Nochmal einen kleinen Schwenk zum Text. Storyboard habt ihr auch schon ein paar Mal jetzt verwendet, den Begriff. Für alle, die es nicht wissen, was ist das?
Das Storyboard erzählt eigentlich die gesamte Geschichte oder den gesamten Ablauf des Buches einmal in einer kurzen Fassung oder in einer reduzierten Fassung. Das hieß in diesem Fall für uns, wir hatten 64 Seiten Platz. Und haben uns eine Dramaturgie überlegt, die über 64 Seiten funktioniert. Das heißt, wir haben dem Verlag auch einen 64-seitigen Entwurf geschickt, wo dann ganz klar auf jeder Seite definiert war, hier passiert dieses, hier wird jenes gezeigt, hier kommt so und so viel Text hin, etc.
Also ein Drehbuch fürs Bilderbuch.
Im Grunde eine Art Drehbuch, ja. Genau.
Mal ganz ehrlich, könnt ihr jetzt, nachdem ihr euch so lange damit befasst habt, noch Zeppeline sehen?
Jetzt wieder ja. Erstmal nicht, aber jetzt wieder ja.
Also es gab einen kleinen Zeppelin-Koller zwischendurch. Ja. Ein anderes wichtiges Thema. Ihr sitzt hier mit dem Rücken zu ihm, zu unserem wunderbaren Kölner Dom, und der kommt im Buch auch vor.
Ja, der kommt deswegen im Buch vor, weil natürlich wir auch aus Köln stammen, aber als der Zeppelin zu seiner letzten Fahrt nach New York aufbrach, war eine der Stationen nicht zur Landung, aber um Post abzuwerfen, war Köln. Und es gibt Aufnahmen vom Kölner Dom und darüber die Hindenburg.
Und da hast du es dir nicht nehmen lassen, das auch mit in dein Buch zu hieven, in euer Buch zu hieven.
Genau.
Es ist im Grunde auch der letzte Kontakt zum europäischen Festland gewesen, bevor die Hindenburg dann über den Atlantik gefahren ist. Also in Köln wurde zum letzten Mal auf europäischem Festland Post abgeworfen und Post aufgenommen. Und danach ist sie weitergefahren.
Post abgeworfen, kann ich mir jetzt noch vorstellen, aber ohne zu halten. Wie haben Sie denn dann Post aufgenommen?
Sie haben durchaus angehalten, aber sie sind in der Luft geblieben. Sie sind nicht gelandet. Sie haben Seile runtergelassen mit einem Haken.
Ah.
Und dann haben sie es einfach raufgezogen. Und diese Postsäcke waren ungefähr 150 Kilo schwer. Das konnte jetzt keiner alleine raufziehen, aber das ging schon.
Ja. Stefan, du als an den Zeichnungen nicht direkt Beteiligter, was ist dein Lieblingsbild im Buch?
Es gibt eine doppelseitige Illustration der Hindenburg, die über Manhattan schwebt. Und die finde ich am faszinierendsten, weil zum einen die Größe nochmal wieder zu sehen ist und diese Skyline von Manhattan im Hintergrund. Das fasziniert mich immer wieder, dieses Bild.
Und du, Torwald, der du die Zeichnung geschaffen hast selbst, was findest du am schönsten, gelungensten?
Mir hat es auch am meisten Spaß gemacht, die Explosionen und Brände.
Oha, interessant. Wir lassen das einfach mal stehen und deuten es nicht psychologisch. Jetzt ist das Ganze ja fertig, schon seit einer Weile, denn das Buch musste dann ja gedruckt produziert werden. Unterm Strich, was war mehr Arbeit? Könnt ihr das sagen, das Schreiben oder das Illustrieren?
Ganz klar das Illustrieren. Torwald hat in den ersten Monaten dieses Jahres fast nonstop koloriert. Und irgendwie die tagsüber sowieso und Wochenenden und abends und eigentlich ohne Pause. Ich habe ihm zur Seite gestanden, ich habe auch vieles noch gemacht in der Zeit.
Du hast auch koloriert?
Ich habe nicht koloriert, nein, das würde ich nicht versuchen. So wie Torwald auch nicht schreiben sollte. Aber ich habe ihm zur Seite gestanden und die Texte zu schreiben war deutlich schneller und deutlich leichter.
Wie lange hat es, wenn ihr jetzt wirklich mal den ganzen Prozess nochmal Revue passieren lasst, wie lange hat es gedauert, bis ihr dann euer Buch druckfrisch in den Händen halten konntet?
Alles in allem ungefähr 4 Jahre.
Eine ganz schön lange Zeit. Torwald Spangenberg, Stefan Martin Meyer, beide noch zu Gast hier in der Sternzeit, und wir sprechen noch weiter über ihr neues Buch mit dem Zeppelin nach New York, und gleich hören wir mehr. Leichter als Luft, ein Zeppelin-Buch hebt ab. So haben wir unsere Sternzeit heute genannt, weil Torwald Spangenbergs und Stefan Martin Meyers Zeppelin-Buch fertig ist und ab jetzt in den Buchhandlungen ausliegt. Autor und Illustrator sind heute bei uns im Domradiostudio zu Gast. Wir reden schon die ganze Zeit über Zeppeline und Kabinenjungen und übers Büchermachen. Das haben wir gerade gehört, ja eine ziemlich aufwendige, langwierige Geschichte. Und wenn man dann so lange an etwas gearbeitet hat, so viel Energie da reingesteckt hat und dann ist das gute Stück irgendwann fertig, was ist das für ein Gefühl?
Das war im ersten Moment nicht belanglos, aber es hat mich nicht wirklich berührt im ersten Moment, als die ersten Belegexemplare kamen. Das hat sich geändert dann in den Tagen danach, als Rückmeldungen von Freunden, von Kollegen kamen und dann so langsam bei mir erst die Erkenntnis angekommen ist, oh, die ganze Arbeit ist jetzt abgeschlossen, also jetzt ist das Buch endlich da.
Wie war es bei dir, Torwald?
Ich bin da so ein bisschen hin und her getitscht. Also als die ersten Belegexemplare kamen, ich habe mir dann am ersten Abend voller Freude eins neben das Bett gelegt, hatte aber auch so eine kleine Wochenbettdepression.
Ich wollte euch tatsächlich fragen, da passt jetzt dieses Bild vom Wochenbett so gut, ob das so ein bisschen was ist wie so ein gemeinsames Baby, was ihr da auf die Welt gebracht habt, in die Welt gesetzt habt.
Ja, ein Baby aus Papier. Also sicherlich nicht ganz vergleichbar mit dem Kriegen eines wirklichen Babys, aber
es schreit weniger.
Genau.
Das Ganze, dieses Baby aus Papier, hat der Verlag angekündigt für Kinder ab 8. Nur für Kinder ab 8?
Für Kinder ab 8 bis 120 wäre so meine Meinung.
Das ist eigentlich ich auch sehe das auch so. Das ist für Kinder ab 8 kann man es gut lesen mit ihnen zusammen. Und gestern sagte eine Kinderbuchkollegin zu mir, als sie das Buch in der Hand hatte, das Faszinierende an dem Buch ist die Klarheit, die darin ist. Und dass man dieses Buch mit einem 8-Jährigen lesen kann. Es kann aber auch ein 15-Jähriger in der Hand halten, ohne sich blöd vorzukommen, weil es keine niedlichen Kinderzeichnungen sind da drin, sondern sehr, sehr sachliche Illustrationen hat.
Und diese Techniknummer, das geht immer, das ist immer cool, ne? Was würdet ihr euch denn wünschen? Was soll das Buch Leuten, Großen, Kleinen, jeden Alters zeigen, sagen, erklären?
Bei dem Werner, dieser Mut bei den Leuten, die diesen Zeppelin gebaut haben, diese Energie, das zu machen, das sind zwei sehr positive Dinge. Vielleicht kann man das ein bisschen mitnehmen und auch die etwas von dieser Zeit einfach zu zeigen und diese Faszination der Zeppeline rüberzubringen.
Im Nachhinein hat sich für mich so herausgestellt, dass dieses Buch sehr viele Themen in sich vereint. Also zum einen das Lesen eines Buches, was ja nicht mehr ganz selbstverständlich ist heute nicht bei allen Kids. Aber auch die Auseinandersetzung mit der Zeit, dem Nationalsozialismus, zumindest am Rande. Und ganz wichtig, ein Technikthema, das viele begeistert und in Buchform vermittelt wird. Das ist insgesamt so ein quasi so ein Baukastensystem, wo ganz vieles mit drin ist.
An dieser Stelle muss man dann immer die Frage stellen, gibt es schon das nächste Gemeinschaftsbuchprojekt?
So halbwegs, also es ist eigentlich gerade eine Wolke aus mehreren Projekten, wo wir uns noch nicht so ganz entscheiden können, was wir machen wollen. Gerne auch vielleicht ein zweites Buch, ein zweites Buch über Zeppeline, weil es so diverse Geschichten gibt, die man eigentlich noch dazu erzählen könnte.
Also jetzt ein Graf Zeppelin Buch zum Beispiel. Das wäre doch mal was, das Leben von Graf Zeppelin.
Vielleicht.
Näheres wollt ihr wahrscheinlich nicht verraten, mutmaßig aus der Stelle, die mir entgegenschlägt.
Wir können schweigen und euch auf die Folter spannen und
dann tut das. Ich sage vielen Dank an Thorwald Spangenberg und Stefan Martin Meyer, dass ihr da wart und so viel von eurem aktuellen Buch erzählt habt, mit dem Zeppelin nach New York, die Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz, erschienen im Gerstenberg Verlag, Kostenpunkt 14,95 Euro. Verlinkt natürlich bei uns auf der Seite unter domradio-sternzeit.de. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wie immer, wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, domradio-sternzeit.de, da gibt es dann auch den Podcast. Ich bin Hilde Regenita und ich kann natürlich nicht rausgehen, ohne jetzt auch endlich noch den Musikwunsch unseres einen Studiogastes, Thorwald Spangenberg, zu spielen, der eben schon mal zu kurz gekommen ist. Thorwald, was möchtest du, was wir dir spielen?
Liquid Lunch von Caro Emerald.
Warum hast du dir das mitgebracht?
Ich mag es einfach und ich mag tatsächlich auch die Musik aus dieser Zeit und das ist Electro Swing.
Aus welcher Zeit?
Ich mag die Musik aus der Zeit, aus der Zeppelin-Zeit sozusagen. Und das ist Electro Swing, also ein bisschen die Musik aus den 30ern auf heute übertragen.
Wie das klingt, hören wir jetzt und dann sagen wir mal alle zusammen Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.